Kreisab, die führende Handballsendung im Internet.
Fucking Champions League Finale, meine Fresse.
Die Führung hat man auch nicht verdient eigentlich in der ersten Halbzeit.
Wahrscheinlich wird sie jetzt von mir hören, wenigstens das kann ich.
Dann schwellt meine Brust an wie die von Dolly Buster.
Das kann kein Dauerzustand sein.
Wir wollen alles dran setzen, um wieder Deutscher Meister zu werden.
Mit Sascha Staat.
Eine Woche musstet ihr warten, aber jetzt ist es endlich wieder soweit. Eine neue Folge von Kreisab wartet auf euch. Hallo und herzlich willkommen zu einer prall gefüllten Sendung Handball. Und ich begrüße natürlich auch meine Gäste. Zunächst Christian Stein von Handball World. Hallo Christian.
Ja, hallo Sascha.
Und nach längerer Pause auch mal wieder mit dabei Stefan Flom von der Handballwoche. Hallo Stefan.
Ja, schöne Grüße aus dem Norden.
Über den Norden sprechen wir gleich, und zwar relativ intensiv, über das Pokalfinal Four der Frauen, aber wir wollen zunächst beginnen mit dem EHF-Pokalfinal Four in Berlin. Füchse Berlin gegen HSV hieß das Finale, gestern ausgetragen, und die Hauptstädter haben sich dabei den Titel gesichert. Und jetzt ist Trauerstimmung in Hamburg, Stefan?
Ja, die große Hoffnung, die der HSV hatte, war ja durch einen Erfolg jetzt in Berlin, sich wieder direkt für den EHF-Pokal qualifizieren zu können. Da haben sie sehr viel Schmalz drauf verwendet, haben auch die lange, fast dreiwöchige spielfreie Zeit verwendet, um sich intensiv auf dieses Finale vorzubereiten. Da ja als Tabellenachter der Weg zu Platz 5 sehr weit und wohl nicht mehr realisierbar ist, wäre ein Erfolg in Berlin eben tatsächlich die Möglichkeit gewesen, diese eigentlich ja komplett verkorkste Saison mit dem ganzen Lizenzhickhack am Anfang versöhnlich zu beenden. Das hat jetzt leider nicht in Gänze geklappt.
Wir wollen gleich auf die Konsequenzen eingehen, die dieser Nicht-Einzug nach Europa für den HSV bedeutet in der kommenden Saison, aber ein bisschen erstmal auf den Spielverlauf schauen, denn am Anfang hatten die Hamburger schon große Probleme, richtig in die Begegnung reinzukommen, und da sind sie die ganze Zeit mehr oder weniger hinterhergelaufen. Gut, später haben sie natürlich dann noch den Ausgleich gemacht, aber ja, das zehrt natürlich dann an den Kräften.
Es zehrt an den Kräften, und auch darauf werden wir sicherlich noch intensiver eingehen. Der große Knackpunkt im Finale ist tatsächlich die Verletzung von Davo Dominikovic gewesen. Und dann später noch, ich glaube in der 37. Minute, die dritte Zeitstrafe und damit die rote Karte gegen den Alexandru Simicu, womit der komplette Mittelblock des HSV pulverisiert worden ist. Und Kenny Mahé meinte schon in der Halbzeit, sie mussten dann ein komplett anderes Deckungssystem spielen, eben ohne den Dominikovic als bestimmenden Mann da, als Eckpfeiler. Und das hat den Berlinern dann in die Karten gestellt. Als Dominikovic sich verletzte, war der HSV dran, hat 7-6 geführt. Gut, in der zweiten Halbzeit haben sie immer wieder ab 21-21 das Unentschieden geschafft, sind aber nie in Führung gegangen. Wenn sie das geschafft hätten, hätte das Spiel vielleicht eine andere Wendung nehmen können, aber muss eben auch sagen, dass die Berliner nach der Enttäuschung im Vorjahr, wo sie ja schon im Halbfinale vor heimischem Publikum ausgeschieden waren, alles dran gesetzt haben und unterm Strich sicherlich auch ein verdienter Sieger dieses Europacups sind.
Wenn man jetzt mal, Christian, diese ganzen Nebengeräusche ausblendet, sprich die Verletzungen, da muss man schon sagen, Hut ab dem HSV gegenüber, dass sie in der Lage waren, da nochmal so zurückzukommen. Also das war ja im Prinzip schon entschieden, das Spiel. Also ich habe zur Pause gedacht, das können die Füchse eigentlich gar nicht mehr aus der Hand geben, obwohl es nur 3 Tore waren.
Ja gut, 3 Tore sind ja im Handball nichts, das wissen wir. Sicher sind die Füchse im Vorfeld eigentlich auch als Heimteam das favorisierte Team gewesen, auch wenn der HSV das, glaube ich, anders gesehen hat. Aber ich denke einfach, die ganze Situation, die ganze Saison hat eigentlich eher schon im Vorfeld für die Füchse gesprochen. Von daher muss man dem HSV loben für diesen couragierten Kampf. Und letztendlich ist dann vielleicht so ein Final Four auch mit diesem Kader wirklich die Belastungsgrenze gewesen. Also 2 starke Spiele, die man dann dafür braucht und dann noch für sich entscheiden muss. Denke auch, dieses Spiel gegen Stjern hat schon entsprechend viel Kraft gekostet. Da hatte ich den HSV auch schon nicht unbedingt auf der Rechnung für den Finaleinzug.
Also du bist richtig überrascht, dass sie es überhaupt gepackt haben, ins Endspiel zu kommen?
Ja, ich hatte von Skjern eigentlich mehr erwartet. Ich meine, das ist immerhin ein Team, das in Dänemark um die Meisterschaft spielt, was sehr, sehr starke Rückraumspieler hat, die auch Eckpfeiler in der dänischen Nationalmannschaft sind. Und da hatte ich mir mehr von erwartet.
Bist du auch enttäuscht, Stefan, was die Gegner angeht der deutschen Mannschaften?
Das Berliner Spiel habe ich dann nicht gesehen, da ich parallel eben in der Sporthalle Hamburg mir die Frauen angeguckt habe. Gegen Skjern muss man auch sagen, dass Johannes Bitter eine herausragende Leistung gezeigt hat und den Dänen tatsächlich den Zahn gezogen hat. Das war ein Bitter, wie man ihn in dieser Saison schon häufig gesehen hat, aber eben wirklich eine Riesenleistung. Von daher nicht überraschend. Zumal ich finde, dass der Jens Häusler, seitdem er in in der Rolle des Chefcoaches in Hamburg ist, auch eine große Entwicklung getätigt hat und eben ein unwahrscheinlich akribischer Arbeiter ist, der sich vorher auch mit Michael Roth, der ja mit Melsungen im Viertelfinale an Skjern gescheitert war, intensiv ausgetauscht hat und sich da schon was ausbaldowert hatte, um denen eben ein Bein zu stellen.
Apropos Jens Häusler, siehst du den irgendwo in der kommenden Saison in der Bundesliga oder zumindest in der zweiten Liga beim Spitzenteam vielleicht auf der Bank als Cheftrainer oder wird er dem HSV erhalten bleiben in irgendeiner Funktion?
Ich weiß nicht, wie die Karriereplanung von Jens Häusler aussieht. Es ging ja dann damals durch die Presse, dass sein unbefristeter Vertrag als Co-Trainer dadurch, dass er Cheftrainer wurde, befristet wurde. Und ich meine sogar, dass dieser Vertrag am Saisonende ausläuft. Nun hieß es, es hieß zwischendurch auch mal, dass Michael Biegler, dessen Vertrag vorliegt, aber noch nicht unterschrieben ist, lieber ohne Assistenztrainer arbeitet. Von daher weiß ich nicht, was da die nächsten Tage und Wochen ergeben werden. Jens Häusler hatte ja auch die U23 der Hamburger in die Tabellenspitze der Oberliga Hamburg-Schleswig-Holstein geführt, wo sie ja wirklich nur hauchdünn am Aufstieg gescheitert sind, weil der DHK Flensburg, der sich ja auch den Amateurpokal gesichert hatte beim Rewe Final Four in Hamburg, eben den kleinen Ticken besser gewesen ist. Und es ist beim HSV ja nach wie vor ein großes Ziel und was natürlich durch die allgemeine Lage in Hamburg jetzt noch stärker forciert werden wird, diese U23 tatsächlich in die dritte Liga zu bringen. Und auch das ist eine Aufgabe, die ich Jens Häusler durchaus zutraue.
Traust du denn Thorsten Janssen noch ein Jahr in Kiel zu, um da mal völlig das Thema zu wechseln? Wir kommen gleich zum Spiel nochmal dann zurück.
Ja, das ist natürlich eine Geschichte, das ist... Ich weiß noch nicht so genau, wie ich das beurteilen soll. Beziehungsweise es ist von Hamburger Boulevardmedien und auch wohl von Kieler Medien so ein bisschen kolportiert worden, dass der Janssen dort im Gespräch ist, was natürlich auch ein Denkmodell ist, was man sich durchaus vorstellen kann. Ne? Dominik Klein ist verletzt, Rune Dahmke ist jung. Warum nicht noch einen arrivierten, einen guten Mann, der seine Klasse schon seit Jahren unter Beweis gestellt hat, nochmal mit einem Vertrag auszustatten, um entweder darauf zu warten, ob Dominik Klein dann möglichst schnell zurückkommt oder dass sich Rune Dahmke da eben weiter positioniert. Ich weiß aber nicht, ob Thorsten Janssen tatsächlich das machen will, weil er ja auch ein ausgeprägter Familienmensch ist. Und ich glaube nicht, dass er Hamburg verlässt, um nach Kiel zu ziehen mit seiner Familie. Und eine ständige Pendelei nach Kiel kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Von daher, ich finde es spannend, was da in den nächsten Tagen noch oder Wochen kommt. Aber so richtig glauben tue ich da nicht dran.
Er hat sich doch auch schon beruflich ein zweites Standbein in Hamburg aufgebaut, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, meine ich, ne?
Das weiß ich nicht zu 100%. Ich weiß aber, dass seine Frau sehr beruflich verwurzelt ist in Hamburg.
Ja, vielleicht, wenn man ein bisschen mehr in den Norden zieht nach Hamburg und dann ein Jahr, könnte man sich das eventuell vorstellen, kommt ja auch darauf an, wie stark das Interesse des THW Kiel wirklich ist. Also wenn die sagen, ja, wir möchten den unbedingt haben für dieses eine Jahr, dann könnte er sich das vielleicht überlegen, aber ich glaube ehrlich gesagt noch nicht so ganz dran. Auch, weil Dominik Klein, glaube ich, nur die ersten 5-6 Spiele der neuen Saison verpassen würde, wenn sein Heilungsprozess vernünftig verläuft. Aber ja, wir wollen zurück zum Sportlichen kommen und nicht spekulieren über die Transfer. Diese Partie war auch geprägt von, wie ich finde, zwei hervorragenden Torhüterleistungen und einer dritten Torhüterleistung, die dann noch dazu kam, Stefan, denn dann kam Stochel rein und der hat dann nochmal den Unterschied ausgemacht. Da muss man sagen, auch insgesamt, nicht nur im Tor, sondern insgesamt haben die Füchse Berlin gezehrt von der Bank. Auch ein Fabian Wiede, wo Egropolo richtig gut ins Spiel gekommen ist, hat hinterher dann nochmal den Unterschied ausgemacht.
Ja, und das ist das, was beim HSV eben in dieser Saison nicht passt mit der Alleinstellung von Adrian Pfahl im rechten Rückraum, wo du zu Recht sagst, da haben die Berliner sowohl Igropulo als auch Wiede gehabt. Und nichts gegen einen Max-Henry Herrmann, der auch schon gute Akzente gesetzt hat, der aber eben kein Torwart ist, der auf einem solchen Niveau dann ins Spiel kommen kann, wie das Stochel tut, wenn er für Heinevetter kommt. Und Stochel ja im Grunde genommen auch da von einer Nummer 1 und Nummer 2 in Berlin zu sprechen, ist ja auch eigentlich Unsinn. Das ist ja eher 1A, 1B.
Das ist in der Tat so und vor allem Silvio Heinevetter hatte in den letzten Wochen jetzt nicht die Form seines Lebens, das muss man auch klipp und klar so sagen. Wo du jetzt Personalien auch nochmal angesprochen hast, wie bewertest du denn die Abgänge von Georgic und Toft Hansen?
Ja, ich denke mal, das sollte man so halten, Reisende soll man nicht aufhalten. Peter Georgic dürfte sicherlich auch enttäuscht gewesen sein ein wenig, was seine Einsatzzeiten in der letzten Zeit in Hamburg anging. Er ist da ja auf der linken Rückraumposition hinter Simiku und hinter Hens eigentlich eher die Nummer 3 gewesen. Er sollte nach seinem Kreuzbandriss langsam und behutsam aufgebaut werden. Nun gilt Peter Georgic auch nicht als ganz pflegeleichter Charakter. Und er hat mit Ljubomir Vranjes in Flensburg hervorragende Erfahrungen gemacht. Von daher ist das ein Wechsel, der Sinn macht. Genau das Gleiche gilt für den Henrik Toft Hansen, wo es eben Sinn macht, da seine Freundin schwanger ist und da in der Nähe oder die Nähe zur dänischen Heimat beziehungsweise schwedischen Heimat von der Ulrika Agren gesucht wird. Da soll es allerdings ein paar Unstimmigkeiten gegeben haben, dass der Weg tatsächlich nach Flensburg geführt hat, weil da zunächst wohl nur von der Vertragsauflösung die Rede gewesen ist.
Ja gut, dass er das Handballspielen nicht komplett einstellen wird, das hätte man sich beim HSV allerdings auch denken können. Christian, eine Frage.
Vielleicht hat man gedacht, bitte? Es geht dann doch über die Grenze und nicht an der Grenze links ab.
Ja, man hatte ja irgendwie, also es war ja immer Paris oder war da in den Medien kolportiert worden. Ich glaube, dass der HSV gedacht hat, dass er ins Ausland geht. Da hätte man allerdings bei der Vertragsauflösung dann eine entsprechende Klausel vielleicht einfach in die Vertragsauflösung hineinpacken müssen, dass er nicht zu einem Bundesligisten wechselt, aber... Das hätte der HSV dann machen müssen.
Eine Frage, Christian, zu Petar Georgic noch. Der spielt ja jetzt auch für Serbien, scheint generell ein ungeduldiger Typ zu sein. Ne? Denn wenn man dann die Erwartung hat, so kurz nach einem Kreuzbandriss und bei ein bisschen Konkurrenz auch direkt vom DHB mal angerufen zu werden, lebt er ein bisschen an der Realität vorbei.
Ja, also es gab natürlich im Vorfeld in der Ära Heuberger noch schon Gespräche mit Georgic. Natürlich kam der Kreuzbandriss dann dazwischen. Ich glaube aber gerade im linken Rückraum hatte Dagur Sigurdsson entsprechende Signale gesetzt mit Fabian Böhm und Niklas Pitschkowski auch entsprechende neue Spieler in den Kreis der Nationalmannschaft geholt, sodass er da vielleicht einfach gedacht hat, der Zug ist für ihn schon abgefahren. Ich weiß es nicht, wenn ich den Gedanken habe, für Deutschland spielen zu wollen, dann muss ich vielleicht selber auch mal auf Dagur Sigurdsson zugehen, nachdem er im Amt ist und sagen, ja, wie sieht's denn aus? Bleibt das jetzt dabei oder nicht? Oder notfalls auch den Berater vorschicken, dafür hat man solche Leute, ja. Also von daher glaube ich einfach, der serbische Verband hat sich in dem Moment um Georgic bemüht. Sie waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort praktisch und ja, jetzt werden wir sehen, ob sich das für die Serben auszahlt oder ob sich es für Deutschland letztendlich auszahlt.
Also wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, meine Information oder das, was ich gehört habe, besagt eben auch, dass es eigentlich eher eine Bringschuld von Georgic gewesen ist, auch diese Einbürgerungsgeschichte auf den Weg zu bringen, als es eine Verpflichtung des DHB gewesen wäre.
Das sagt dann, glaube ich, alles aus. Was bedeutet denn dieses Jahr ohne Europa für den HSV, Stefan, dann in der kommenden Saison? Denn das werden sie ja nicht mehr schaffen, international mit dabei zu sein.
Davon gehe ich auch nicht aus. Also eine seriöse Planung geht natürlich nicht immer unbedingt von Europapokaleinnahmen aus. Und man muss auch sagen, dass der Zuschauerzuspruch auch in der Gruppenphase jetzt des EHF-Pokals nicht so enorm gewesen ist. Was es genau bedeutet, wird sich ergeben. Ich glaube aber schon, dass der HSV, so wie er sich jetzt neu aufstellt mit den Spielern, die da geholt worden sind, durchaus eine Möglichkeit hat, in absehbarer Zeit auch wieder da in den europäischen Wettbewerb oder in das europäische Konzert mit einzugreifen.
Es ist ja auch relativ eng da oben an der Tabellenspitze, muss man ja auch sagen, beziehungsweise dahinter. Also alle Mannschaften ab Platz 5 befinden sich bis Platz 10, glaube ich, auf einem ähnlichen Niveau. Und ich denke, mit ein bisschen Geduld, ist die Frage, ob man die dann beim HSV hat, sollte das dann auch wieder klappen. Ja, eine Personalie muss ich da aber noch ansprechen, denn es gab die Information, beziehungsweise es war zu lesen, dass die MT Melsung an Kenny Mahé interessiert ist. Das wäre natürlich dann ein Abgang, den der HSV nur schwer verschmerzen könnte. Deutlich schwieriger zu verschmerzen als Georgic oder Toft Hansen.
Das auf jeden Fall, weil sich der Kanton Mahé in den letzten Wochen, Monaten ja so bärenstark entwickelt hat. Das wäre ein echter Schlag ins Kontor.
Gehst du denn davon aus, dass er bleibt? Und was für einen Vertrag besitzt der noch? Einen dieser alten Verträge, wo man sagt, ja, den kann ich mir schon länger vorstellen, dass der mehr ausgezahlt wird?
Boah, das weiß ich jetzt nicht unbedingt. Also er ist sicherlich nicht in einer Linie mit einem Pascal Hens gewesen. Und er hat einen gültigen Vertrag, der bis zum 30.06. nächsten Jahres läuft. Der HSV hat ohne Auflagen die Lizenz erhalten. Das heißt, er ist nun auch nicht unbedingt auf Transfererlöse angewiesen. Melsung hat noch die Chance, direkt da in den EHF-Pokal wieder einzuziehen. Aber ob EHF-Pokal ein Entscheidungskriterium für Kenny Mahé ist, von Hamburg nach Melsung zu wechseln, davon gehe ich eher nicht aus.
Dann hätten wir das auch besprochen und wir sind durch, was das EHF-Pokal-Final Four der Männer angeht. Und nochmal herzliche Glückwünsche an die Füchse aus Berlin. Ich glaube, die haben sich das dann nach diesem Patzer vergangenes Jahr dann auch verdient, endlich mal feiern zu dürfen. Wieder ein Titel für Dago Sigurdsson, letztes Jahr den DHB-Pokal gewonnen, dieses Jahr den EHF-Pokal. Ich glaube, das ist auch ein ganz netter Abschied, oder Christian?
Ja, mit Sicherheit. Also gerade nach der Saison, die ja für die Füchse durchaus sehr durchwachsen war, klar haben sie jetzt noch die Chance, irgendwie in der Liga den 5. Platz zu erreichen und darüber gegebenenfalls dann auch nochmal zusätzlich eine europäische Qualifikation sich zu erarbeiten. Aber jetzt schon Planungssicherheit zu haben, dass man wieder europäisch dabei sein kann, ist natürlich viel wert.
Und ich glaube, dann gehen sie auch in Frieden auseinander, Dago Sigurdsson und Bob Hanninger. Aber gucken wir mal, wie das dann wird, wenn sie sich dann verabschieden. Und dann gibt es bestimmt auch noch eine offizielle Pressemeldung dazu. Und alle sind zufrieden in Berlin. Und der neue Trainer, der dann aus Österreich kommt, aus Wien, der Isländer Erlingur Richardson, der hat auf jeden Fall kein leichtes Erbe. So viel ist klar, mit 2 Titeln hintereinander hat sich Dago Sigurdsson auf jeden Fall ein Denkmal gesetzt, da bei den Füchsen Berlin. Also, das war's nun vom EHF-Pokal Final Four. Kurze Pause hier bei Kreisab und gleich sprechen wir dann über das DHB-Pokal Final Four der Frauen und ein wenig Abstiegskampf bzw. Kampf auch um Platz 3 in der DKB-Handball-Bundesliga.
Hallo, ich bin Uwe Gensheimer und höre Kreisab.
Kreisab, Episode 72 ist die Folge eures Handball-Podcasts, die ihr gerade hört. Und meine Gäste sind natürlich nach wie vor noch Christian Stein von Handball World und Stefan Flom von der Handballwoche. Und eben habe ich vergessen, den mit Pech, oder wie Christian Stein sagen würde, nicht mit Pech, sondern es gibt ja auch kein Verletzungsglück, ausgeschiedenen Johan Pettersson zu erwähnen. Und der ist ausgeschieden sozusagen im Halbfinale des EHF-Pokal-Final Fours. Christian, du bist ja kein Freund dieser Aussage Verletzungspech, aber wenn man so ein Comeback gibt nach, ich weiß nicht wie viele Jahren, Pause nach Karriereende und man reißt sich dann die Achillessehne, kann man da nicht von Glück sprechen?
Nee, man kann nicht von Glück reden, aber die Frage ist natürlich, wie belastbar die Achillessehne letztendlich im Alter von 42 Jahren noch ist. Johan Pettersson hat, glaube ich, in Schweden ein eigenes Fitnessstudio und hat sich da dementsprechend von der reinen Muskelmasse mit Sicherheit auch noch fit gehalten. Allerdings ist natürlich gerade die anderen handballerischen Tätigkeiten sind dann vielleicht ein bisschen auch zu kurz gekommen und dann ist die Achillessehne eben eigentlich ein etwas, was reißt, womit man dann einfach mal beim Verschleiß irgendwann rechnen muss. Und das ist halt jetzt irgendwie nichts mit was äußerst unglücklich passiert, sondern da ist dann eine entsprechende Vorschädigung vielleicht da gewesen und dann über die Dauer der langen Karriere irgendwie passiert ist. Und genauso bei Davo Dominikovic auch. Die sind halt beide in einem Alter, wo man damit rechnen muss, dass der Körper nicht mehr das Format eines 20-Jährigen hat.
Na gut, aber wenn dir jetzt einer auf den Arm fällt, dann sage ich mal, spielt das Alter, glaube ich, eine untergeordnete Rolle. Aber wie fit man mit fast 42 noch sein kann, hat ja Stefan Flom bei der Medien-WM in Katar gezeigt. Also Stefan,
48, kannst du, mein Lieber, 48.
Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen. Knapp 42.
Ne? Also, ja, okay.
Ja, da können wir ja dann noch ein paar Jahre auf dich setzen, oder, bei den nächsten Turnieren?
Ja, mein Arzt hat mir gesagt, dass meine Knorpel hin sind. Von daher werde ich wohl auch mein Karriereende noch erklären. Ich weiß nicht, ob du dazu noch eine Sondersendung machen möchtest, aber...
Das ist natürlich... Ja gut, das wäre das Mindeste, was wir machen können. Aber wir wollen uns jetzt nicht zu lange mit deiner Verletzung aufhalten oder mit deinem Karriereende, sondern wir wollen natürlich auf das blicken, was am Wochenende sonst noch so los war und den Bogen spannen zum DHB-Pokal-Final Four der Frauen. Da hat der Buxtehuder SV sich so halbwegs revanchiert, kann man sagen, denn es gab ja kein direktes Duell gegen den Thüringer HC für die Niederlage letzte Woche in der Meisterschaft beim vierfachen deutschen Meister in Serie und konnten sich den Pokal sichern. Ihr seid beide vor Ort gewesen und Christian, ich glaube, man kann sagen, ihr habt ein fantastisches Turnier erlebt und wirklich tollen Handball gesehen.
Ja, also das kann man sagen. Es war ja eingebettet auch noch das Finale um die deutsche A-Jugendmeisterschaft. Also insgesamt 8 Spiele an 2 Tagen und 2 Titel zu vergeben. Von daher, es waren packende Partien. Es war zweimal ein 7-Meter-Werfen dabei. Einmal beim Pokal zwischen dem THC und dem VfL Oldenburg im Halbfinale. Am Sonntag dann zwischen Leverkusen und Blomberg um die deutsche A-Jugendmeisterschaft im Finale. Auch das Finale zwischen Buxtehude und Oldenburg war sehr, sehr spannend und hatte richtig Derby-Charakter. Am Ende macht es dann die 38-jährige Stefanie Mehlbeck die wichtigen Dinger rein. Da spannt sich vielleicht der Bogen dann zu Johan Pettersson, dass auch so eine erfahrene Kraft wirklich dann dazu beitragen kann, so einen Titel zu gewinnen. Man hat schon gemerkt, dass gerade die Einwechslung, als Mehlbeck dann kam, dass das die ganze Mannschaft so ein bisschen stabilisiert hat und gelassener gemacht hat.
Hattest du, Stefan, damit gerechnet, dass der VfL Oldenburg nach so einem Hammer-Halbfinale gegen den Thüringer HC, wo es ja ins 7-Meter-Werfen auch ging und man sehr, sehr viele Körner gelassen hat, im Finale nochmal so mithalten kann?
Ich glaube, wenn man das schafft, wie der VfL Oldenburg, von dem ich echt begeistert gewesen bin, mit was für einem Engagement die Mädels da zu Werke gegangen sind, das war wirklich ganz, ganz große Klasse. Und wenn man dann es geschafft hat, den Überfavoriten Thüringer HC aus dem Rennen zu werfen, dann glaubt man bis zuletzt daran, auch das Finale gewinnen zu können und will das auch. Und ich hatte nach dem Endspiel mich mit Isabel Klein kurz unterhalten, ob die ein bisschen entspannter gewesen sind, als sie wussten, dass es gegen Oldenburg und nicht gegen den THC geht. Und dann meinte Isabel nur, jeder kennt den VfL Oldenburg und weiß, wozu diese Mannschaft in der Lage ist, wenn sie an so einem Erfolg schnuppert.
Taktisch, Christian, was war da der Grund dafür am Ende? 2 Tore sind natürlich dann nicht so viel, dass es der Buxtehude SV gemacht hat.
Also ich würde sagen, in erster Linie war es dann doch die etwas breitere Bank, die der Buxtehude SV hatte. Bei Oldenburg hat wirklich dieses Turnier im Großen und Ganzen, haben sie nur im Tor wechseln können gleichwertig. Sie haben das gesamte Turnier ohne eine Linkshänderin im rechten Rückraum bestritten. Sie haben fast mit ihrer Stammformation durchgespielt. Im Rückraum wurde dann mal Sabrina Neuendorf reingeworfen. Auf rechts außen konnten sie noch wechseln zwischen Kira Schnack und Maike Schirmer. Der Rest hat letztendlich durchgespielt. Und von daher würde ich schon sagen, dass es auch so ein bisschen die Körner waren, die am Ende gefehlt haben. Es war eine überragende Antje Geschke, die praktisch bis zur 58. Minute dieses 27-27 dann noch irgendwie möglich gemacht hat. Aber gerade dann auch die beiden entscheidenden Fehlwürfe natürlich am Ende hat, weil auch ja vom Rest zu wenig Verantwortung übernommen wurde.
Ja, man kann ihr da keinen Vorwurf machen, ne? Sie hat diese Verantwortung übernommen, die hat 21 Tore in 2 Spielen in der regulären Spielzeit geworfen. Dass da dann das Letzte dann vielleicht daneben geht.
Ja, es waren ja auch gute Würfe. Also es war der 7-Meter, der natürlich dann von Julia Gronemann an die Latte gelenkt wird. Und es war dann dieser Rückraumwurf, der wirklich gut geworfen war, aber letztendlich auch an die Latte geht. Und im Gegenzug, anstatt dass es dann die erste Führung praktisch gibt für Oldenburg, macht dann auf der Gegenseite Steffi Mehlbeck 2 Dinger rein. Und das war letztendlich der Unterschied, den es in diesem engen Duell ausgemacht hat, dass einfach Buxtehude da auch mehr wechseln konnte.
Man sieht das ja auch, 5 Torschützinnen gab es im Finale nur beim VfL Oldenburg. Davon die große Anzahl mit 12 Toren bei Angie Geschke und dahinter noch Julia Wenzel mit 5 Feldtoren und Kim Birke nochmal mit 4 Feldtoren. Aber insgesamt eben die deutlich breitere Bank bei Buxtehude, die gleich 4 Torschützinnen mehr aufzubieten hatten. Und das macht dann eben auch noch einen Unterschied aus, ob du da noch welche bringen kannst. Vor allem, wenn du ein Halbfinale hattest, wie der Buxtehude SV gegen die Spreefüchse aus Berlin, dass du komplett dominiert hast. Und das andere Spiel ging dann ins 7-Meter-Werfen, THC gegen Oldenburg. Generelle Frage mal an euch. Zunächst an dich, Stefan. Findest du es richtig, dass es da dann direkt ins 7-Meter-Werfen geht? Oder musste es da noch eigentlich eine Verlängerung geben?
Wenn das für beide Mannschaften vorher klar ist, dass es nach Ablauf der 60 Minuten zum 7-Meter-Werfen kommt, ist das völlig in Ordnung so. Und ich hatte mich vorher beim Rewe-Final Four der Männer auch mit Kollegen unterhalten, dass in Verlängerungen ja generell relativ wenig Tore fallen. Von daher ist das völlig in Ordnung, wenn die Jungs und Mädels gleich an die Linie müssen.
Wie sieht das der Kollege Christian Stein?
Also es wäre ja so gewesen, in einem Finale hätte es eine Verlängerung gegeben. Im Halbfinale und im Spiel um Platz 3 gab es 2 Gründe letztendlich, warum man es nicht gemacht hat. Der eine Grund ist natürlich der entsprechende Zeitplan, der durch ein 7-Meter-Werfen nur geringfügig beeinträchtigt wird. Man hat ja auch gesehen, das Finale konnte trotz des 7-Meter-Werfens im im Finale der weiblichen A-Jugend trotzdem noch pünktlich angepfiffen werden. Und von daher sieht man, dass es organisatorisch durchaus sehr wichtig ist. Der andere Grund ist aber auch sportlicher Natur, dass man gesagt hat, wenn man zwei Spiele innerhalb von zwei Tagen absolvieren muss, dann will man zumindest dafür sorgen, dass eine Mannschaft nicht irgendwie dann im Endspiel auf einmal einen Vorteil hat. Wir müssen mal bedenken, der Buxtehuder SV hätte erstmal schon 2-3 Stunden mehr zur Regeneration gehabt, weil sie die frühere Anwurfzeit hatten und dann noch 10 Minuten weniger Spielzeit letztendlich oder eventuell mit zweimaliger Verlängerung 20 Minuten weniger Spielzeit. Das hätte sich natürlich dann irgendwie ausgewirkt.
Also es hat schon eine 15-minütige Verzögerung gegeben, ne? Beim Finale. Das ist dann um 17.15 Uhr angepfiffen worden und nicht wie 17 Uhr. Und da sieht man schon, dass das eben schwierig wird, zumal wenn dann auch noch Fernsehübertragungen mit dranhängen. Da tun die Leute, glaube ich, ganz gut, wenn man sich da eher an die Zeitpläne hält.
Zu allem, was diese Fernsehübertragung angeht, will ich mich nicht äußern, aber ich habe mich sehr gefreut und auch die Bildqualität war wirklich herausragend, dieser Übertragung bei Sportdeutschland TV, das muss man sagen. Herzlichen Glückwunsch dazu, denn dass da irgendwie der MDR oder sowas gar nicht überträgt oder der NDR, das überrascht mich natürlich sehr, denn da waren ja jeweils Mannschaften aus dem jeweiligen Gebiet vertreten. Denkt ihr, dass dieser Event jetzt dauerhaft in Buxtehude bzw. in dieser Halle da ausgetragen wird, in der Sporthalle Alsterdorf in Hamburg, denn es ist schon wichtig, dass eine Mannschaft dabei ist, die daherkommt, also sprich, dass es einen Gastgeber gibt. Außerdem muss ich ehrlich sagen, eine halbvolle Halle, wie das in Budapest jetzt beim Frauenfinal vor in der Champions League war, das möchte ja auch niemand sehen.
Also ich halte es im Prinzip für eine gute Idee, einen festen Ort zu haben. Ob das nun unbedingt Hamburg sein muss und ob die Sporthalle dafür geeignet ist, mag dahingestellt sein. Ich denke aber, dass gerade ein fester Ort auch die Vorlaufsplanung, gerade was Fernsehen angeht, durchaus erleichtern wird. Wenn die Fernsehanstalten vorher wissen, wo wird gespielt, wie sind die Bedingungen, ne? Das ist schon eine prima Sache, als wenn man erstmal guckt, wer hat sich denn nun fürs Final Four qualifiziert und wer von denen möchte denn gerne ausrichten. Und auch die Fernsehanstalten haben ja eine gewisse Jahresplanung. Und ich weiß jetzt nicht genau, das wird Christian sicherlich besser wissen, wann die Entscheidung pro Buxtehude bzw. pro Hamburg gefallen ist. Und da wird beim NDR wird die Planung schon längst durch gewesen sein.
Also letztendlich hat man, glaube ich, in der Halle gesehen, wie wichtig es ist, dass man von der Atmosphäre her ein Heimteam hat. Die Stimmung war in den letzten Final Fours, ob es jetzt in Göppingen war, in Leipzig oder in Hamburg. Für mich war Hamburg von der Stimmung her am besten. Was aber auch mit der Zusammensetzung zusammenhing letztendlich. Man hat Buxtehude als Heimteam, man hat den VfL Oldenburg, der recht nah dran ist, der viele Fans mobilisieren konnte und man hatte den THC. Noch besser wäre es vielleicht gewesen, wenn sich der HCL auch qualifiziert hätte. Das hat aber allerdings dann die Auslosung im Viertelfinale verhindert gehabt. Also von daher viel besser hätte es eigentlich von der Zusammensetzung nicht sein können. Man hat gesehen bei den Füchsen zum Beispiel, dass es halt auch Vereine gibt, die nicht so eine große Fangruppe mobilisieren können. Und ja, wenn man es an einem festen Ort macht, dann muss es in einer Region sein, in der der Frauenhandball verwurzelt ist. Und man hat selbst damals in Göppingen gesehen, wenn sich Frischauf nicht qualifiziert, dann ist die Halle nur zur Hälfte voll. Also das ist einfach so. Deswegen hat man die Lehren daraus gezogen, dass ein Gastgeber dabei ist. Im Basketball gibt es, glaube ich, diese Regelung, dass der Spielort vorher festgelegt hat und der Gastgeber dann eine Wildcard bekommt. Bei der HWF hat man sich für die sportliche Lösung entschieden, auf Kosten dieser Unsicherheit, dass dann erst Anfang Januar letztendlich irgendwo feststeht, wer sich überhaupt bewerben kann. Und ja, aber wenn wir ehrlich sind, so viele Hallen kommen eigentlich dafür nicht in Frage. 3.000 bis 4.000, das ist genau die richtige Größenordnung für so ein Frauenfinal Four.
Vielleicht ja dann im nächsten Jahr der VfL Oldenburg. Die haben auch eine super Halle dafür. Schön modern auch. Und da würde ich mich freuen, wenn das da mal stattfinden würde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn du sagst, Stefan, ein fester Ort hat natürlich auch was, ist ja ganz klar für die Planung und Organisation. Aber man stelle sich vor, das findet da wieder in dieser Halle in Hamburg statt. Und es qualifizieren sich der TuS Metzingen, Frisch auf Göppingen, Bad Wildung und Bietigheim. Dann stehen wir da und alle müssen irgendwie gefühlt 10 Stunden durchs Land fahren, um dann dahin zu kommen. Also ich glaube, dass die Variante, so wie sie jetzt gemacht wird, schon ganz in Ordnung ist. Wir wollen noch kurz erwähnen, dass in der Handball-Bundesliga der Männer auch noch was Wichtiges passiert ist. Und entschuldigt, wenn ich da jetzt ein wenig aufs Tempo drücke, aber da gab es ein Ergebnis, Und zwar in Flensburg 24-24 zu Hause gegen den TBV Lemgo. Darunter leiden könnte GWD Minden. Jetzt muss ich mal die ganz provokante Frage stellen. Stefan, ist das im Prinzip Wiedergutmachung für die Niederlage vor einigen Jahren zu Hause gegen GWD Minden, wo die sich am letzten Spieltag gerettet haben? Wiederhilfe vor Ostwestfalen sozusagen, ja?
Boah, Hilfe für Ostwestfalen mag ich nicht sagen. Also jeder, der Jubomir Vranjes so ein bisschen kennt, der weiß, dass der sich recht heftig geärgert haben dürfte nach diesem Remis gegen den TBV Lemgo, womit Flensburg ja noch herausragend bedient gewesen ist. Ich glaube, die haben sogar kurz vor Schluss mit 2 Toren zurückgelegen und Lars Kaufmann hat dann einen Tempo-Gegenstoß noch reingehauen, wobei Lemgo vorher noch irgendwie einen Pfosten- und einen Lattentreffer hatte. Also da ist schon sehr viel Glück für die Flensburger dabei gewesen.
Und Friesenheim hat in Erlangen verloren, hätten nach Punkten aufschließen können zu Lemgo und Minden. Und diese Möglichkeit haben sie versäumt, spielen ja am letzten Spieltag zu Hause gegen GWD. Sind also Friesenheim, Erlangen und Bietigheim jetzt weg und dann wird noch einer gesucht aus Lemgo und Minden, ja? Sehe ich das richtig, Stefan?
Davon können wir ausgehen. Also Erlangen, das war zwar nochmal ein deutliches Lebenszeichen, aber für den Klassenerhalt wird es nicht mehr reichen.
Schließt du dich an, Christian?
Ja, da gehe ich auch von aus. Also klar sind es 3 Punkte, die man jetzt auf Lemgo und Minden hat. Allerdings von den beiden steigt ja auch schon einer ab. Und dass Lemgo und Minden jetzt gar nicht mehr punkten, halte ich dann doch für etwas ausgeschlossen.
Ich glaube, über diese Niederlage von Friesenheim hat sich vor allem auch der Bergische AC gefreut. Denn Minden spielt ja noch gegen Magdeburg und gegen Kiel. Die werden diese Spiele, glaube ich, nicht gewinnen und dann noch maximal in Friesenheim kommen. Also dann nur noch auf 25. Friesenheim würde dann eh sowieso nur noch auf 25 kommen können, wenn sie ihre beiden anderen Spiele gewinnen, davon 1 gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Also ich glaube, zumindest der BHC ist dann gerettet und Lemgo oder Minden machen dann den letzten Absteiger unter sich aus.
Wobei Lemgo mit Hannover, Hamburg und Kiel auch noch einiges vor der Brust hat.
Ja, allerdings 2 Heimspiele zumindest und GWD, ja, wie gesagt, gegen Kiel und Magdeburg, das wird nichts werden. Und dann in Friesenheim vielleicht doch noch, aber das deutlich schlechtere Torverhältnis im Vergleich zum TBV. Ich muss Schluss machen, denn es warten schon die nächsten Aufzeichnungen. Ich danke euch recht herzlich, dass ihr mit dabei gewesen seid, aber wir sind noch nicht durch. Es gibt noch ein Interview und zwar mit einer frisch gebackenen Champions-League-Siegerin, mit Clara Woltering. Wir sind angelangt im Interviewteil unserer heutigen Ausgabe und ich freue mich ganz besonders, eine Spielerin bei uns begrüßen zu dürfen, die letztes Wochenende richtig zugeschlagen hat, denn sie wurde nicht nur zur besten Spielerin gewählt des Champions League Final Fours in Budapest, sondern sie hat natürlich das Ding auch gewonnen mit ihrem Verein Buducnost Podgorica. Clara Woltering ist bei uns. Hallo Clara.
Ja, hallo.
Ja, im Hintergrund kann man es schon ein bisschen hören. Du genießt derzeit deinen Erfolg und bist da am Strand unterwegs, ja?
Ja, man muss natürlich irgendwo auch mal abschalten. Und ich glaube, das haben wir uns wirklich verdient nach dieser erfolgreichen Saison. Und jetzt liege ich hier gerade am Meer und sitze die Sonne und genieße auch etwas das kalte Wasser noch.
Im Vorfeld des Turniers in Budapest hast du gesagt, ihr seid der Favorit. Ich habe das auch so gesehen. Viele haben gesagt, Lavik nach der ungeschlagenen Saison müsste das Ding eigentlich holen. Aber am Ende habt ihr euch sehr, sehr souverän durchgesetzt, sowohl im Halbfinale als auch im Endspiel. Hast du das denn so erwartet, so klar und deutlich?
Nee, so klar und deutlich konnte man das jetzt wirklich nicht erwarten, weil Lavik, wie gesagt, halt auch eine ganz klasse Saison gespielt hat. Auch Wada war nicht zu erwarten, dass man sie mit 10 Toren nach Hause schickt. Aber wenn man das natürlich so gewinnt, muss man einfach sagen, dass wir uns das verdient haben. Und wir sind auch ungeschlagen gewesen in dieser Saison und ja, das haben wir dann bis zum Ende durchgezogen und wir wollten einfach einen Schritt weitermachen im Gegensatz zum letzten Jahr und wir sind einfach so glücklich, dass wir das gemacht haben und auch mit einer recht deutlichen Dominanz noch am Ende.
Das war noch deutlich souveräner, als das Gior letztes Jahr gelungen ist, war schon sehr, sehr beeindruckend, das muss man wirklich sagen. Hat dir persönlich die Erfahrung vom letzten Jahr geholfen in diesem Jahr und der Mannschaft dann natürlich auch?
Ja, auf jeden Fall. Also, weil das Final Four halt doch eine ganz andere Erfahrung ist. Und ja, wir letztes Jahr nach der Verlängerung im Halbfinale wirklich richtig kaputt waren im Finale und nicht mehr so viel entgegenzusetzen hatten. Und da haben wir uns dieses Jahr einfach besser darauf vorbereitet und haben da den Fokus auch auf diese 2 Spiele in 2 Tagen gelegt. Und das haben wir jetzt besser abschütteln können.
Jetzt weiß man ja, dass die montenegrinischen Fans sehr, sehr emotional und leidenschaftlich sind. Wer sich noch erinnern kann, wie das vor ein paar Jahren war, als ihr das erste Mal die Champions League geholt habt, das war wirklich sensationell. Wie war denn der Empfang dieses Jahr?
Ja, auch sensationell. Also es sind, glaube ich, mit die besten Fans der Welt. Und das macht richtig Spaß, wenn man für die spielen kann sozusagen oder für diesen Verein hier spielen kann und dann solche Fans im Rücken hat. Das ist schon richtig klasse, besonders weil man dieses Jahr, also im Finale, konnte ich doch zwischenzeitlich mal auf die Tribüne schauen und eigentlich ja hatte ich ein Strahlen auf meinen Lippen, weil es war einfach schön zu sehen, wie die halt auch abgegangen sind und gefeiert haben und uns angefeuert haben, rumgesprungen sind, rumgeschrien haben und genauso emotional sind wir ja nach dem Schlusspfiff auch gewesen.
Ihr Sportler, ihr vergleicht ja ungern Titel, aber wir Journalisten müssen das ja immer machen. Wie unterschiedlich ist das denn im Vergleich zu dem Titel, den du vor 3 Jahren mit Buduknosch geholt hast? Damals war es noch dieses Hin- und Rückspiel, da war es richtig, richtig eng. Und jetzt war es halt souverän, aber dafür nicht zu Hause in der eigenen Halle. Wo sind denn da die Unterschiede, deiner Meinung nach?
Also es fühlt sich immer noch unglaublich und unbeschreiblich toll an. Und wie du eigentlich auch schon gesagt hast, eigentlich kann man das immer schlecht vergleichen. Aber ich glaube, dass der erste Titel für mich noch ein Stückchen... ja, nicht toller war, sondern eher noch ein ganz anderes Gefühl irgendwie teilweise ausgelöst hat, weil das meine erste Champions League-Saison war, ich gar nicht ich ins Ausland gewechselt bin, ich gar nicht wusste, was alles so auf mich zukommt und ich habe halt so eine Unterstützung halt auch von dem Team erfahren und ja, dann nachher, wie gesagt, in dieser dramatischen letzten 20 Sekunden, das ist mir vorgekommen wie eine halbe Ewigkeit, als klar war, dass wir das Ding nach Hause holen, das war schon phänomenal und besonders die Stimmung dort in der Halle, wenn dann halt alle für dich sind, das war schon sensationell.
Was ich auch weiß, ist, dass du nicht sonderlich viel Wert auf diese Auszeichnungen legst, auf diese persönlichen. Jetzt bist du aber gar nicht nominiert worden für das All-Star-Team der Champions League-Saison. Hat dich das ein bisschen zusätzlich motiviert für das Final Four, es allen da irgendwie nochmal zu zeigen?
Ach nö, das war mir eigentlich total egal. Und letztes Jahr war ich im All-Star-Team und bin Zweiter geworden. Dieses Jahr war ich nicht im All-Star-Team und habe das Ding gewonnen. Also von daher ist mir diese Saison 10-mal lieber.
Glaubst du denn selbst, dass du nochmal besser geworden bist in diesen letzten Monaten?
Ich habe diese Saison ein bisschen Verletzungspech auch gehabt und war auch teilweise etwas länger draußen und von daher musste ich mich diese Saison öfters wieder zurückkämpfen und ich bin natürlich unheimlich froh, mit sowas quasi sich verabschieden zu können.
Jetzt nimmst du es selber schon in den Mund, dieses Wort verabschieden. Warum hast du dich denn endlich, beziehungsweise endlich das falsche Wort, warum hast du dich denn dazu entschlossen, wieder nach Deutschland zurückzukehren, beziehungsweise Montenegro dann zu verlassen?
Ja, das hatte berufliche Gründe, ganz klar. Also wenn das wäre, dann würde ich auch sicherlich noch hier weiterspielen, weil, wie gesagt, mir einfach so unheimlich gut gefällt. Wir haben professionelle Bedingungen, wir haben eine richtig tolle Mannschaft. Das macht einfach Spaß, auf höchstem Niveau zu spielen und zu trainieren. Ja, aber meine Eltern brauchen halt meine Unterstützung durch unsere Selbstständigkeit. Und ja, ich habe das letztes Jahr schon hinausgezögert und davor das Jahr. Und von daher war dieses Jahr klar, dass ich nach der Saison nach Hause gehe.
Was wirst du denn vermissen aus Montenegro?
Ich glaube vieles. Also es ist einfach auch die Mentalität, weil die Menschen sehr offen sind. Natürlich dieses Team, wie man sich auf so einen Titel vorbereitet, wie man akribisch daran arbeiten kann. Natürlich dann auch das ganze Land hier, weil wie gesagt, ich kann jetzt gerade am Meer liegen. Das macht natürlich irgendwie auch ganz schön. Und ja, ich habe viele Freunde hier gewonnen und das werde ich natürlich alles vermissen.
Also in Dortmund haben sie den Phoenixsee ganz schön ausgebaut, habe ich gehört, ne?
Ja, da war ich auch schon mal, ja. Aber ich glaube, da ist nicht so viel Sonne, oder?
Ja, also heute ging es einigermaßen. Wir haben ja gerade auch in Deutschland ganz nettes Wetter. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Du möchtest ja dem Handball schon erhalten bleiben und du möchtest auch noch aktiv spielen, oder?
Ja, ich möchte dem Handball verbunden bleiben. Und viele sagen natürlich nach so einem Titel, fragt mich eigentlich jeder, komm, dann musst du doch weitermachen. Und ich glaube, das wird auch da so ausfallen, dass ich irgendwie noch weitermachen werde.
Man konnte ja hier in den Zeitungen ein bisschen schon was lesen, angeblich Borussia Dortmund soll Interesse haben, aber bevor du uns verrätst oder auch nicht, wohin es denn geht, bis wann willst du denn eine Entscheidung getroffen haben? Das ist ja für dich persönlich auch nicht gerade unwichtig.
Ich bin diesmal total gelassen, weil, wie gesagt, ich weiß ja, dass ich beruflich wieder nach Hause gehe, dementsprechend bin ich da auch gebunden. Ich habe viele Anfragen bekommen, habe viele Anfragen aber auch schon direkt abgeschmettert, weil... wenn ich natürlich irgendwo arbeiten möchte und arbeiten muss, dann ist das natürlich nicht so, dass ich die Arbeit überall mit hinnehmen kann.
Das stimmt natürlich. Und in diesem Fall ist das besonders schwer. Also so ein Bauernhof, den kann man nicht mal eben von A nach B verschieben. Dementsprechend kann sich jetzt jeder selber ausmalen, welcher Verein es denn am Ende werden könnte. noch ist ja nichts unterschrieben und du musst noch ein bisschen warten, beziehungsweise der Verein will vielleicht auch noch damit warten, das bekannt zu geben. Also wir wollen nicht hier groß spekulieren, aber in die Zukunft schauen wollen wir ja schon. Also dir ist das auch wichtig, ja, dem Handball treu zu bleiben und dann noch was zu machen. Also du setzt dich ja nicht auf die faule Haut, wenn du jetzt einen Bauernhof übernimmst, das muss man ja auch mal klar sagen.
Nee, also ich glaube, das wird schon eine enorme Umstellung, auch wieder für mich, auch für den Körper, tagtäglich wieder ja teilweise recht hart zu arbeiten. Da ist man, so ein Tag ist dann schon ausgefüllt und man ist auch richtig kaputt. Dementsprechend, ich habe diese Doppelbelastung schon mal gehabt, da wird sich mein Körper jetzt erstmal wieder drauf einstellen müssen. Aber ich denke, mit einer Portion Wille kann man vieles bewältigen. Aber wie gesagt, das sind alles noch ungelegte Eier und wir schauen da mal.
Da muss ich eine Frage natürlich dann noch zum Abschluss stellen, denn es stehen ja auch noch wichtige WM-Qualifikationsspiele an gegen Russland. Wirst du denn da mit dabei sein und wirst du überhaupt deine Nationalmannschaftskarriere dann über den Sommer hinaus fortsetzen?
Du fragst mich ziemlich viel heute, ja.
Ja, muss ich leider.
Da sind natürlich Sachen dabei, wo jetzt so langsam habe ich die Ruhe dafür, um das irgendwie alles für mich abzuarbeiten und zu beantworten. Aber ist es ganz klar, dass ich mit der Mannschaft gegen Russland die Qualifikation schaffen möchte und ich bin dabei, ja.
Das hört sich doch mal sehr gut an für alle Handballfans in Deutschland. Vielleicht wird es dann noch was mit den Olympischen Spielen in Rio. Das wäre eventuell ja ein ganz, ganz netter Abschluss. Ja, Clara, dann sage ich erstmal vielen herzlichen Dank und möchte eine Überleitung schaffen zur Quizfrage denn der letzten Woche. Denn da ging es darum, wie viele Europapokalfinals du denn schon gespielt hast. Wie viele waren es denn? Du wirst es ja selber wissen.
Es waren 4.
Also 4 Stück, 1 mit Leverkusen und 3 insgesamt mit Buduk Nosch. Und ich glaube, mit den 2 Titeln in der Champions League kann man insgesamt auch relativ gut zufrieden sein. Ich danke dir nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, auch in deiner Freizeit hier zur Verfügung zu stehen. Es gibt natürlich noch eine neue Quizfrage. Und in dieser Woche würde ich gerne wissen, der wievielte Meistertitel wäre es denn für den Trainer Herbert Müller, wenn der Thüringer HC erneut deutscher Meister wird in dieser Saison? Wer das weiß, der kann uns gerne schreiben bei facebook.com/kreisab oder auch über Twitter @kreisab.de. Vielen Dank fürs Zuhören, nochmal vielen Dank an dich, Clara, und genieß noch ein wenig die Sonne da in Montenegro. Ich sage danke fürs Zuhören und nächste Woche sind wir wieder für euch da.